Gegen den Klimawandel unternimmt niemand etwas. Wer hat, dem wird gegeben werden. Und Frauen verdienen weniger. War ja immer schon so. Man ärgert sich und macht weiter. Was aber, wenn nicht? Wir haben eine Idee. Die Falter Arena macht die Bühne frei für Menschen und Projekte, die das Land verändern. Mein Name ist Eva Konzett. Ich leite das Politikressort im Falter. Und am Sonntag, den 26. Mai, veranstalten wir im Wiener Stadtsaal die nächste Falter Arena. Mit dabei unter anderem der ehemalige Politiker und Neosänger Matthias Strolz, Theresa Imre von Magda, Sonja Jöchtl von Love Politics oder Kari Ochsner von Ochsner Wärmepumpen. Machen statt jammern. Wir schauen uns an, wie das funktionieren kann. Kommen auch Sie vorbei. Alle Informationen und Tickets finden Sie unter falter.at/arena.
Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Wir haben kennengelernt, da war er ein junger wie der Hund. Wir waren ein Spitzenteam. Aber dann ist er krank geworden und schwach geworden. Und dann hat er mich abgeben müssen. Aber nicht obwohl, sondern weil er mich eben so gern gehabt hat. Ob ich noch mal so jemanden finde wie er? Naja.
Sie hörten Gerry Seidel als Schäferhund Benno. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Die Europäische Kommission möchte bei der Lockerung des Lockdowns, den es in allen europäischen Staaten gibt, eine Koordination zustande bringen. Aber nach wie vor ist die Pandemie eine Zerreißprobe für die EU. Deutlich zu sehen ist das an der Auseinandersetzung um Corona-Bonds, also gemeinsame Anleihen, um den Wiederaufbau, den wirtschaftlichen Wiederaufbau zu finanzieren. Die Südstaaten, vor allem Italien, drängen verzweifelt in diese Richtung. Die Nordstaaten, Deutschland, auch Österreich und die Niederlande sind dagegen, weil sie möglichst wenig mit den Schulden der Südstaaten zu tun haben wollen. Die Euro-Finanzminister haben zuletzt ein riesiges Finanzbudget auf den Weg gebracht von 500 Milliarden Euro, verschiedene Töpfe für die EU-Staaten. Aber diese Corona-Bonds sind nicht dabei. Es werden die Staats- und Regierungschefs Ende April dieses Thema wieder behandeln müssen. Italien drängt darauf. Dieser Talk kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter und zugeschaltet sind zwei der führenden Europapolitiker des Landes. Ich begrüße den Vizepräsidenten des Europaparlaments und ÖVP-Europaabgeordneten Ottmar Karas. Guten Tag.
Guten Tag.
Und ich freue mich, dass der Delegationsleiter der SPÖ im Europaparlament, Andreas Schieder, in der Runde mit dabei ist. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
An Ihrem Arbeitsplatz in der Redaktion im Falter sitzt Eva Konzett. Sie meldet sich aber ebenfalls über diesen Videolink, über den wir sprechen. Hallo. Ottmar Karas, wie ist das? Parlamentarische Arbeit unter den Bedingungen des Coronavirus. Sie befinden sich jetzt im Homeoffice in Wien. Wie kann man da als Vizepräsident des Europaparlaments agieren?
Die meisten Abgeordneten dürfen ja im Moment gar nicht de facto das eigene Haus verlassen und sie können auch gar nicht nach Brüssel in dem Sinne reisen, was für uns, ich glaube, da sind Andreas Schieder und ich völlig einer Meinung, ist, das Wichtigste ist, dass wir da klarstellen, das Europaparlament als Bürgerkammer Europas ist handlungsfähig, das Europaparlament arbeitet, das Europaparlament übt seine gesetzgebende, kontrollierende und finanzpolitische Verantwortung aus und das Europaparlament wird alles tun, damit die demokratiepolitischen, die rechtsstaatlichen und die Werte der Europäischen Union auch in der Krise hochgehalten werden. Wie funktioniert das? Wir haben ein System entwickelt, dass wir an allen Sitzungen, egal wo wir in Europa sind, teilnehmen können. Die meisten Sitzungen werden auch in allen Amtssprachen übersetzt und wir werden diesmal bei der zweiten Plenarsitzung sozusagen in der Krise an diesem Donnerstag und Freitag wie bei der ersten über Fax, über eingescannte Abstimmungszettel auch unsere Abstimmungen namentlich, öffentlich und transparent durchführen, damit es keine Zeitverzögerung gibt.
Andreas Schieder, die Gesundheitspolitik ist Kompetenz der Mitgliedstaaten. Auch die Finanzmittel, die zum Wiederaufbau nötig sind, müssen zum allergrößten Teil aus den Mitgliedstaaten kommen. Was für Handlungsmöglichkeiten hat das Europäische Parlament in dieser Situation?
Erstens ist es in einer Demokratie und in der europäischen Demokratie ganz, ganz notwendig, dass die demokratischen Institutionen nicht nur funktionieren, sondern auch ihre Aufgaben wahrnehmen. Das Europäische Parlament versucht es nicht in einem Optimalzustand, weil es wären natürlich echte Live-Meetings, aber immerhin in dieser Remote-Funktion, wie es Ottmar Karas schon erwähnt hat, zu machen. Und es geht einerseits darum, die notwendigen Finanzmittel freizumachen, gemäß auch den Beschlüssen der anderen Institutionen, wo das Europaparlament Mitentscheidungskompetenz hat, aber zweitens auch zum Beispiel über eigene Resolutionen auch klarzumachen, wo das Europaparlament will, dass die Reise hingeht. Und morgen und übermorgen bei den Plenarsitzungen wird auch so eine Resolution verabschiedet, die in vielen Punkten wesentlich weitergehend ist, als der Rat und die Europäische Kommission bisher waren. Und ich erhoffe mir dadurch, dass auch mehr in Bewegung kommt, als in den letzten Wochen in Bewegung war.
Wie stark spürt man im Europaparlament diesen Druck Italiens in Richtung Corona-Bonds? Der italienische Premierminister hat ja das mehrmals ganz, ganz intensiv vorgebracht, hat gesagt, er wird sich auf keinen Kompromiss einlassen. Er verlangt, dass diese Corona-Bonds ein neues Instrument sind, um Italien zu helfen, aus der Krise rauszukommen. Andreas Schieder, wie stark spürt man das im Parlament?
Ich spüre es weniger als italienischen Druck, sondern vielmehr als ökonomischen notwendigen Druck. Weil allen ist uns klar, diese verheerenden wirtschaftliche Zerstörung, die mit der Corona-Krise einhergeht, braucht ein Wiederaufbaupaket. Und wenn wir von echtem Wiederaufbau reden, dann reden wir von Billionen Euro, also mehreren tausend Milliarden Euro, die wir brauchen. Und kein Mitgliedstaat dieser Europäischen Union glaubt ja nur im Ansatz, dass es alleine diese Aufgabe stemmen kann, sondern allein dieser Finanzbedarf macht es klar, dass wir am Schluss auch zu gemeinsamen europäischen Finanzierungswegen, ob das Recovery Bonds, Eurobonds oder Corona Bonds heißt, ist egal. Es wird gemeinsame Geldaufnahmen und gemeinsame Investitionsprogramme dringend brauchen.
Eva Konzett, in Deutschland gibt es innerhalb der Regierungspartei CDU, CSU eine Diskussion. Die Partei war immer gegen Eurobonds. Jetzt gibt es immer mehr Stimmen, die sagen, wir müssen den Italienern entgegenkommen. Auf der anderen Seite die Niederlande, die Hardliner sind, der Finanzminister präsentiert sich, der Niederländische als Hardliner. Wo steht da eigentlich die türkis-grüne Regierung in Österreich?
Die türkis-grüne Regierung hat sich relativ klar oder eigentlich ganz klar gegen Eurobonds ausgesprochen. Finanzminister Gernot Blümel von der ÖVP hat wiederum das Argument gebracht, es dürfe keine Vergemeinschaftung der Schulden geben. Es ist dieses Argument allerdings ein Argument, das 8 Jahre alt ist. Aus der Eurokrise damals hat man damit eben die sogenannten Eurobonds verhindert, weil man gesagt hat, man wolle dem schlechten Wirtschaften der Regierungen in Rom, in Athen und auch in Paris jetzt nicht quasi gutes österreichisches oder deutsches Geld nachwerfen. Es ist in der aktuellen Diskussion, und das zeigt ja auch die Beweglichkeit jetzt innerhalb der deutschen Regierung, innerhalb der CDU, CSU, ein bisschen eine andere Situation, weil wie der Herr Schieder das schon angesprochen hat, geht es jetzt nicht darum, eine Währung zu retten, es geht nicht mehr darum, den Euro zu retten, sondern es geht darum, tatsächlich die wirtschaftliche Substanz der EU zu retten. Diese 540 Milliarden, die die EU-Finanzminister jetzt auf den Weg gebracht haben, sind eine Akutlösung. Die helfen jetzt über die nächsten Wochen hinweg. Sie werden den Wiederaufbau nicht stemmen können. Und insofern wird uns diese Diskussion, wie man den Wiederaufbau finanzieren wird, wenn man das jetzt Corona-Bonds nennt, Wiederaufbaufonds, wie auch immer, wird uns noch länger begleiten. Und es ist auch gut so, dass wir darüber nachdenken, weil wir nicht vergessen dürfen, dass wir in Europa nicht in einem merkantilistischen Nebeneinander wirtschaften, sondern in einem gemeinsamen Binnenmarkt. Und den gilt es zu retten.
Ottmar Karas, Sie haben anders als Sebastian Kurz gesagt, Sie verstehen diesen Wunsch nach Corona-Bonds, Sie unterstützen das. Was ist Ihr entscheidendes Argument, wenn Sie mit Ihrem Parteichef diskutieren, das Sie vorbringen, damit er von dieser harten Haltung abgeht?
Man muss da jetzt ein paar Dinge noch auseinanderhalten, die jetzt ein bisschen vermischt werden. Wir haben auf der einen Seite doch deutlich gesehen in dieser Corona-Krise, dass man das globale Virus nicht mit neuer nationalstaatlicher Engstirnigkeit und mit neuen Mauern beantworten kann. Wir haben zweitens deutlich gesehen, dass wir am Beginn dieser Krise in Europa zu wenig Bewusstsein, viel zu wenig Solidarität und zu wenig Kooperation hatten. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass wir einen Drei-Stufen-Plan brauchen. Auf der einen Seite Feuer zu löschen, auf der anderen Seite einen Aufbauplan durchzuführen, inhaltlich von den Prinzipien her und vom Geld her. Und auf der dritten Seite mit einem verstärkt höheren Budget der Europäischen Union und einem höheren mehrjährigen Finanzrahmen die Antworten auf die Lehren aus der Krise zu ziehen. Ich habe bereits im Herbst letzten Jahres angesichts der Debatte um den mehrjährigen Finanzrahmen gesagt, wir brauchen neue solidarische Finanzinstrumente. Über die Mitgliedsbeiträge können wir das nicht zahlen und wir benötigen mehr Eigenmittel. Es gibt einen Unterschied zwischen Eurobonds, Corona-Bonds und Aufbauhilfe. Der Unterschied besteht darin, Eurobonds haben schon den Namen Euro, sind eher für die Eurozone. Wir brauchen ein Instrument für die gesamte Europäische Union. Auf der anderen Seite verbindet man Eurobonds mit diesem Schreckgespenst der Verschuldung. Dieses Schreckgespenst müssen wir wegtun, das sage ich auch in Österreich, weil es nicht zwingend zutrifft. Was wir jetzt diskutieren und das Parlament auch diese Woche beschließen wird, ist de facto eine Finanzierung der Aufbauhilfe über Corona-Bonds oder über Aufbauhilfe, Anleihen, egal wie das heißt, zeitlich befristet, in die Zukunft gerichtet und zweckgebunden, aufgelegt von den europäischen Institutionen, Kommission, Europäische Investitionsbank und Europäische Zentralbank. Und wir brauchen darüber hinaus natürlich mehr Eigenmittel. Das heißt, der Vorwurf der Verschuldung trifft nicht zu. Das Zweite ist, es ist nicht rückwirkend, sondern in die Zukunft gerichtet. Und ohne neuen solidarischen Finanzierungsinstrumenten schaffen wir den notwendigen Aufbau in der größten Wirtschaftskrise seit 100 Jahren, wenn man den Weltkrieg wegtut, mit dem größten Einbruch an Nachfrage und an Angebot nicht. Und daher geht es jetzt darum, alle Solidarität auf den Tisch zu legen, um diese Aufbauhilfe zu finanzieren und zu organisieren. Und so wie das Europäische Parlament, das mindestens mit einer 4-Fraktionen-Mehrheit diese Woche beschließen wird, so nehme ich auch hoffe und erwarte ich mir, dass das auch die Staats- und Regierungschefs tun.
Wie sehr ist das Nein der österreichischen Bundesregierung in Stein gemeißelt, aus Ihrer Sicht? Das Nein des Sebastian Kurz, Ottmar Karas.
Es ist meiner Ansicht nach nicht in Stein gemeißelt. Das kann gar nicht in Stein gemeißelt sein, weil wir ja gemeinsam unsere Verantwortung leisten müssen, um gemeinsam aus dieser Krise herauszukommen. Und gerade für Österreich wo wir 2/3 unseres Wohlstandes im Export erwirtschaften, wo wir 3/4 unseres Tourismus aus dem Ausland haben, ist die Stärkung des Binnenmarktes, die Durchsetzung der Binnenmarktprinzipien und des Aufschwungs in ganz Europa von existenzieller Bedeutung. Ich glaube, es geht eher um die Konstruktion als um den Namen. Das, was wir vorschlagen, ist keine Verschuldungsunion, sondern ist ein solidarisches Finanzinstrument für die Aufbauhilfe als Folge von Corona.
Ja, Andreas Schieder, bitte, bitte, Eva Konze.
Aber man muss das auch ganz klar so kommunizieren, weil die Kommunikation im Moment läuft ein bisschen wieder in diese Richtung, die schwäbische Hausfrau, die gut haushalten kann auf der einen Seite und die südländischen Länder, die eben nicht gut haushalten können auf der anderen Seite. Und man muss ganz klar, viel, viel mehr geht als um das. Und wenn ich an diese Aufbauhilfe denke, an diesen Wiederaufbaufonds, an die Erweiterung des EU-Budgets, wie auch immer es dann aussehen mag, ich denke da an eine Metropolregion rund um Mailand, um eine italienische Automobilzulieferindustrie, von der unter anderem die deutsche Zulieferindustrie, die deutsche Autoindustrie abhängt, deshalb möglicherweise auch diese Bewegung innerhalb der Koalition. Von der deutschen Autoindustrie wiederum hängen die österreichischen Zulieferer ab. Herr Karas, Sie haben es schon erwähnt, wir werden insgesamt es nicht gut durch diese Krise schaffen, wenn zum Beispiel die italienische Mittelschicht nicht mehr bei uns urlaubt, sei es am Wolfgangsee im Sommer oder auch in Ischgl Winter. Wir sind in diesen wirtschaftlichen Prozessen mittendrin und wenn man darf nicht glauben, dass man dass das eine Kette und man darf nicht glauben, dass wenn man das eine Ende kaputt macht oder das eine Ende gestört ist, dass man das dann am anderen Ende nicht merkt. Und am anderen Ende sitzt eben auch Österreich.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Andreas Schieder, unterschätzt in Deutschland die SPD, die stellt ja den Finanzminister, die Dynamik dieser Situation, auch in Italien, wo ja der Premierminister so sehr darauf drängt, dass man das Gefühl hat, das ist für ihn eine politische Überlebensfrage. Auch die Sozialdemokraten in Portugal, in Spanien drängen unglaublich dort, aber in diese Richtung. Aber bei Olaf Scholz, dem sozialdemokratischen Finanzminister in Deutschland, ist da eher, von ihm ist eher wenig zu hören, Andreas Schieder.
Naja, ein Finanzminister ist natürlich gerade in der deutschen Bundesregierung, die ja viel mit Richtlinienkompetenz der Kanzlerin und dergleichen ausgestattet ist, viel mehr auch auf diese innerministeriellen Meinungen angewiesen. Aber wenn man es ökonomisch betrachtet, muss man sagen, war ja die Sichtweise damals infolge der Euro-Krise, wo Deutschland ja auch auf der Bremse gestanden ist und wo die wirtschaftspolitische Diskussion ja von einem asymmetrischen Schock ausgegangen ist, sprich, war davon ausgegangen ist, es sind halt die, wenn man so will, die Griechen, die Südländer aufgrund ihrer Wirtschaftsstruktur selber schuld, dass sie in die Verschuldenkrise geraten sind, während die Deutschen für ihren Budgetüberschuss auch selber schuld, Leistungsüberschuss selber schuld sind, weil sie so fleißig seien, stellt sich ja jetzt, also bewusst in indirekter Rede formuliert, ich halte das, habe es damals schon für falsch gehalten, ist es ja jetzt ein symmetrischer Schock. Alle sind gleichermaßen betroffen. Die gesamte Weltwirtschaft schrumpft. Und die gesamte Weltwirtschaft ist auch on hold und on Lockdown. Zweitens hat auch Deutschland damals eigentlich schon erkannt, dass es in einer Solidargemeinschaft am Schluss immer alle auch gleichermaßen profitieren und darunter leiden, wenn man nicht gemeinsame Entscheidungen trifft. Und deswegen hat man ja den europäischen Stabilitätsmechanismus ins Leben gerufen, der ja auch eine gewisse Vergemeinschaftung des Handelns dargestellt hat. In der wirtschaftspolitischen Diskussion, wenn ich das noch ausführen darf, ist immer ein Thema das große mit dieses Moral Hazard. Also sprich, dass einer im Saus und Braus auf Kosten eines anderen leben würde oder Entscheidungen treffen würde, die den anderen negativ beeinflussen. Jetzt merken wir, dass es eher umgekehrt ist, dass das Nichttreffen von Entscheidungen alle gleichermaßen negativ beeinflusst und daher ist es ein sinnvoller Weg. Und wenn wir jetzt der allerletzte Gedanke dazu, wenn sich das deutsche Finanzministerium den Text durchliest, den übrigens auch deutsche Sozialdemokraten, wie zum Beispiel die im Europaparlament, befürworten, dann heißt hier genau, es sollen Recovery Bonds eingeführt werden, garantiert mit dem EU-Budget, die nicht die Mutualization of Existing Debt, also nicht die Bewirtschaftung der bestehenden Schulden, aber die Investitionen in die Zukunft finanzieren sollen. Und wenn diese Sichtweise sich durchsetzt, dass nämlich Schulden auch für Investitionen verwendet werden können, dann haben wir volkswirtschaftlich, glaube ich, einen großen Lernprozess auch bei den schwäbischen Hausfrauen im deutschen Finanzministerium durchgesetzt.
Otmar Karas, Sie haben das europäische Budget, das erwähnt, als ein Instrument, um rauszukommen aus dieser blockierten Situation zwischen Nordstaaten und Südstaaten. Aber ist es nicht viel schwieriger, beim Budgetrahmen der nächsten 7 Jahre wirklich alles auf den Kopf zu stellen? Weil da haben sich ja die Regierungschefs, auch der österreichische Kanzler, sehr, sehr festgelegt. Also das darf ja nicht mehr werden, das darf nicht mehr kosten. Wie kann es auf dem Weg eines Budgets, das tragfähiger ist, das mehr Mittel in Bewegung setzt, als jetzt die 1,1% des Bruttonationalprodukts, von denen die Rede ist, oder vielleicht ein bisschen mehr, das ausmachen?
Man muss zuerst noch einmal sagen zu den Finanzministern, weil das gehört auch zum Wording, da bin ich ganz bei der Frau Konzett. Wir müssen sehr aufpassen, wie wir argumentieren und welche Wörter wir gebrauchen. Es reden derzeit alle von Krieg. Es reden die einen von den Besseren als von den anderen. Wir sind Europa. Und unsere Zukunft hängt engstens davon ab, welche Rolle der Kontinent in der Welt spielt. Wir sehen, wir sind zu wenig unabhängig. Wir sind noch keine Energieunion. Wir sind noch keine Forschungsunion. Wir sind noch keine politische Union. Wir forschen nach Medikamenten, die wir in anderen Ländern außerhalb Europas produzieren, nur weil die Arbeitskräfte dort billiger sind und bekommen sie dann nicht mehr zurück. Die Frage, wie viel Geld geben wir aus, um autark zu sein in der Forschung von Medikamenten, um autark zu sein bei Impfstoffen für zukünftige Pandemien. Was tun wir, um in der Nahrungsmittelkette in Europa unabhängiger zu werden? Was tun wir, damit wir wertschätzen die Leistung im Sozial-, Gesundheits- und Spitalsbereich? Was tun wir dafür? Das kostet auch etwas, aber es bringt auch sehr viel. Und daher zu Ihrer Frage, ich war immer dafür zu reden, was wollen wir für ein Europa sein? Was muss Europa tun? Und wie viel Geld benötigen wir dafür, um es tun zu können? Ein großes Problem, das wir zur Stunde haben, muss man ja ganz offen sagen. Wir sind am Ende des mehrjährigen Finanzrahmens. Wir haben kaum einen Spielraum im europäischen Geld, weil das europäische Geld zu 94% an die Mitgliedstaaten bereits ausgegeben wurde. Und daher haben wir uns jetzt mit Hilfskrücken, Umschichtungen, neuen Zweckbindungen, haben neuen Definitionen, helfen wir uns jetzt. Die Finanzminister haben nichts Neues geschaffen. Die 540 Milliarden sind der Vorschlag der Kommission, aus bestehenden Instrumenten Geld zweckgebunden gegen Corona einzusetzen. Wenn wir die Lehren aus der Krise ziehen müssen, dann müssen wir die Prinzipien im Kampf gegen den Klimawandel ebenfalls integrieren. Wir müssen den Ausbau eines Sozial- und Gesundheitswesens, der Struktur stärken, die Forschung stärken. Wenn wir das nicht tun, dann haben wir nichts gelernt und haben unsere Verantwortung gegenüber den Menschen und der Zukunft nicht erfüllt. Und dieses Argument muss stärker sein als das Kröschelzählen. Ohne gemeinsame Anstrengungen kommen wir aus dieser Krise nicht heraus.
Eva Konzett, eine allgemeine Wirtschaftspolitik. Wir haben jetzt eine Situation, in der überall Notverstaatlichungen diskutiert werden. In Österreich ist das die Auer ganz konkret, wo die Frage ist, kann der Staat in irgendeiner Weise finanziell sicherstellen, dass die Auer überlebt? Aber das ist in vielen anderen Ländern ähnlich. Kommt ein Revival des staatlichen Einflusses in der Wirtschaft in dieser nächsten Phase?
Ja, der Staat als Akteur wird bestimmt jetzt durch diese Corona-Krise akzentuiert und stärker werden. Man sieht das jetzt auch daran, dass natürlich jetzt jede Branche auch beim Staat anklopft und sagt, bitte hilf uns und rette uns. Das große Problem, der Herr Schieder hat es kurz angesprochen, ist, dass wir eine Wirtschaftskrise sehen, die sowohl einen Angebotsschock als auch einen Nachfrageschock beinhaltet. Das heißt, es sind einmal zwei Bereiche, zwei Felder wesentlich betroffen und wir haben dazu ein psychologisches Moment, das eine ganz düstere Zukunft voraussieht, was in der Wirtschaft immer schwierig ist, weil Investitionen nicht getätigt werden, wenn man mit keinem rosigen Morgen rechnet. Der Staat wird eine deutlich stärkere Rolle spielen. Er ist jetzt das letzte Sicherheitsnetz aller. Und er wird natürlich, wird sich die Frage stellen, inwiefern sich das versetzt auch in einem direkten, stärkeren Einfluss, zum Beispiel bei den Unternehmen. Es hat nach der Finanzkrise 2008, 2009 diese große Debatte gegeben, warum man denn die Gewinne privatisiert und die Verluste mit Steuereinnahmen bezahlt habe. Diese Debatte wird es wiedergeben und ich glaube, dass wir einen stärkeren Einfluss des Staates auch bis rein in die Aktionärstrukturen sehen werden. Ich glaube, dass der Staat, dass wir Teilverstaatlichungen sehen werden, ganz einfach auch, weil die Forderung kommen wird, dass für das ganze Steuergeld, das jetzt hier aufgenommen wird, und wir dürfen nicht vergessen, dass diese Milliardenpakete, die geschnürt werden, seien sie auf nationaler oder auf europäischer Ebene, schlussendlich vom Steuerzahler bezahlt werden. Und es wird der Steuerzahler hier mehr Mitsprache oder mehr Beteiligung fordern und das zu Recht. Und das wird dann dahin enden, dass man Steuergelder auch nur dann bekommt, wenn der Staat zum Beispiel über Beteiligungen dann partizipieren kann.
Andreas Schieder, ist das eine Zeit, in der es ein Comeback der verstaatlichten Industrie in irgendeiner Weise geben wird? Es fällt ja auf, wenn man nach Großbritannien schaut. Der Boris Johnson macht ja jetzt so eine ähnliche Politik, wie sie der Jeremy Corbyn hätte vorgeschlagen hat, mit Verstaatlichungen, weil die Not so groß ist. Ist ein Comeback des Staates in der Wirtschaft, wie das vor Jahrzehnten aufgegeben wurde, jetzt unvermeidlich?
Es gibt ein Comeback des Gemeinwesens und damit auch des Staates. Das ist für mich auch eine, wenn man so will, ultimative Niederlage dieses Brutalo-Neoliberalismus, was man ja auch sieht, dass dort, wo zum Beispiel noch gemeinsame Gesundheitssysteme, gute, existieren, die Corona-Krise wesentlich besser bewältigbar ist als dort, wo das gesamte Gesundheitswesen dem privaten Glück überantwortet ist. Schauen wir nur nach den USA, wie es dort zugeht und wie es bei uns zugeht. Da sieht man den großen Unterschied. Und die andere Frage ist, dass natürlich aus der Finanzkrise die Lehre da ist, dass man nicht mit Hilfen einspringt, wenn man nicht gleichzeitig auch ins Eigenkapital und ins Miteigentum geht. Genauso wie auch die Frage jetzt am Tapet ist, akzeptiert man, dass man Staatshilfen zahlt und gleichzeitig Dividenden ausgeschüttet werden? Akzeptiert man, dass man Staatshilfen gibt und gleichzeitig fette Boni weiterhin bezahlt werden? Alle diese Fragen, glaube ich, stehen jetzt neu da und das ist gut so. Denn am Schluss wird es der Mix sein. Das heißt, es braucht ein starkes Gemeinwesen und auch ein öffentliches Sozial- und Gesundheitswesen, das wesentlich sein wird. Es gibt auch andere Bereiche, glaube ich, wo wir viel öffentliches Engagement brauchen, gerade bei Investitionen wird das Verkehrswesen, der Ausbau der Infrastruktur und diese Bereiche sein. Und auf der anderen Seite muss man sagen, wer Staatshilfe will, wird auch akzeptieren, dass der Staat ins Eigentum geht. Sonst würde ich es für einen schweren Fehler halten.
Otmar Karas, das ist ja ein bisschen Keynesianismus, was wir jetzt erleben. In der Zeit des Niedergangs des Wirtschaft, der wirtschaftlichen Krise, des Schrumpfens der Wirtschaft, nimmt der Staat Geld in die Hand, die Defizite werden hochgefahren. Ist der Keynesianismus, der von vielen für tot gesagt wurde, jetzt nicht eine Richtung, in die man in der neuen Zeit wird gehen müssen?
Wir stehen in einer enormen Krise. Es gibt täglich noch Tote. Wir reden jetzt zwar über die Wirtschaft, wir reden kaum mehr über die Toten. Ich glaube, da gibt es keine Allheilmittel. jetzt in der Situation. Ich möchte nur zu Ihrer Frage einen Hintergrund noch schon einbetten. Wenn wir in eine derartige Neuordnung im Moment kommen, es ist gut, dass die Institutionen funktionieren, die wir ja oft schon als selbstverständlich und nur mehr als lästig empfunden haben. Aber es ist die Frage, wie stärken wir die europäische Demokratie? Wie stärken wir die Transparenz? Wie stärken wir den Rechtsstaat? Wie stärken wir die Menschen in diesem Prozess? Und das ist ein ganz ein wesentlicher Punkt. Staat heißt auch für uns Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Kontrolle. Wofür wird Geld ausgegeben? Und hier müssen die Ziele des Klimawandels, hier muss die Frage der Forschung, hier muss die Frage der privaten Investitionen, hier muss die soziale, die Bildungs-, die digitale Frage eine ganz entscheidende Rolle spielen. Es geht um das Wie, nicht nur um das Ob.
Otmar Karas, wo sehen Sie in der jetzigen Situation in Europa die größte Bedrohung für die Demokratie, die größte Bedrohung für den Rechtsstaat in der politischen Dynamik, die wir zurzeit erleben in Europa? Ist das Polen, ist das Ungarn, sind das die Staaten, wo immer schon es in eine autoritäre Richtung gegangen ist? Verstärkt sich das jetzt? Ist das die größte Gefahr?
Ich glaube, Sie haben zuerst Premierminister Conte angesprochen, Italien im Zusammenhang mit den Corona-Bonds. Ich glaube, dass er nicht meint, die EU hat zu bezahlen, was in Italien passiert, sondern das Geld brauchen wir für den Aufschwung in ganz Europa. Das, was er gemeint hat, ist, wir benötigen das Gefühl, dass die Europäische Union zusammenhält, dass wir solidarisch sind, dass nicht in einem Land Spitalsbetten freistehen und in einem anderen Land wir an den Engpass beim Bedarf kommen, dass wir nicht in einer Region diskutieren, dass bei über 80-Jährigen keine Beatmungsgeräte mehr zur Verfügung gestellt werden und im anderen Land dafür en masse zur Verfügung stehen. Das ist ja auch ein Grund, warum das Europäische Parlament seine Gebäude geöffnet hat, teilnimmt an der Unterstützung der Fehlentwicklungen in den Mitgliedstaaten. Ein wesentlicher Punkt ist die Frage, wer gewinnt, Solidarität und Zusammenarbeit oder Nationalismus und Tunnelblick? Auf der anderen Seite wird der Rechtsstaat angesichts der Krise so ausgehöhlt, dass wir de facto die Parlamente ausschalten, darin sehen, wo sind die Grenzen, was ist verhältnismäßig, wie schaut die öffentliche Kontrolle aus. Und hier haben wir auch in unserer Resolution parteiübergreifend Polen und Ungarn einmal herausgepickt. Wir haben aber auch in der Frage Pressefreiheit, Rechtsstaatlichkeit in den letzten Jahren auch andere Länder gehabt. Für die europäische Demokratie ist ganz entscheidend, dass es eine Weiterentwicklung des demokratischen Gemeinwesens gibt, dass die Institutionen alle demokratisch legitimiert sind und Entscheidungen treffen und dass das Parlament das letzte Wort hat und nicht die Regierungen, weil das Parlament ist die Bürgervertretung. Und um diesen Prozess geht es, Solidarität und Demokratie und Handlungsfähigkeit.
Das war der Falter-Talk über die Zerreißprobe, in der die Pandemie Europa gebracht hat. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen Teilnehmern und der Teilnehmerin in Wien, im Homeoffice oder im Office in der Falter-Redaktion. Jede Woche bietet der Falter Analysen und Ausblicke auch jenseits des Mainstreams und jenseits des Tellerrands. Unabhängiger Journalismus ist in ängstlichen Zeiten besonders wichtig. Daher der Hinweis an dieser Stelle, wenn Sie noch kein Abonnement des Falter haben, dann können Sie ein solches auch im Internet bestellen. Das geht über die Internetadresse abo.falter.at. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.